Gut, ich würde gern vorher beten, bevor ich anfange, weil wir haben heute ein sehr herausforderndes Thema. Jesus, ich danke dir so dafür, dass du uns den Vater zeigst und seine Liebe und seine Güte und sein Erbarmen. Und auch wie wir es gerade gehört haben, deine Wege sind vollkommen und gut. Nicht alles, was uns widerfährt, sind auch deine Wege, das muss man auch sagen. Aber du bist in allem drin, was uns widerfährt, und dafür möchte ich dich preisen. Du bist der Herr. Du bist der Herr von allem. Dich ehren wir. Amen. Ja, wir befinden uns ja in einer Predigtreihe über Nachfolge, und man kann ja auch diesen biblischen Begriff Jüngerschaft nehmen, aber ich rede mal immer von Nachfolge, weil das einfach besser zu verstehen ist. Und in diesem Jahr wollen wir den Schwerpunkt darauf legen, dass es darum geht, eine gewisse Bereitschaft mitzubringen, Jesus seinem Beispiel zu folgen. Also dass Jesus uns ein Beispiel gibt und wir folgen seinem Beispiel. Damit meine ich nicht, dass wir einfach nur nachmachen oder ihm hinterherlaufen, so wie Dackel. So, einfach nur hinterherlaufen. Sondern es geht darum, dass wir in einer Gemeinschaft mit ihm leben und er uns die Kraft dazu geben will, ein Leben zu leben, wie er es uns vorgemacht hat. Also, dass wir wirklich seinem Beispiel folgen können. Eine andere Art von Motivation, Jesus nachzufolgen, wäre irgendwie gemein. Zu sagen, guck ihn dir mal an, mach mal nach, was der macht, ist gemein, weil man verheimlicht, dass die Kraft darin, das zu schaffen, darin liegt, dass man ihn kennt. Wir müssen Jesus kennen, um ihn nachfolgen zu können, in der richtigen Art und Weise. Sonst folgen wir einem Ideal nach oder irgendwie so etwas. Aber wir folgen ihm nicht buchstäblich nach, wörtlich nach. Also nur so funktioniert richtige Nachfolge. Und in dieser Beziehung zu Jesus entwickelt man sich als Mensch weiter. Und das ist auch die Absicht Gottes. Er möchte uns weiterentwickeln. Er möchte, dass wir reifen, dass wir mündiger werden. Er möchte, dass wir ihm immer näher kommen. Dass die Beziehung, dass das Vertrauen zu ihm wächst. Und das kann man nicht aus Distanz heraus machen. Ich kann nicht nur so Jesus aus der Distanz heraus nachfolgen, sondern ich muss nah an ihm dran sein. Wir haben in Deutschland so ein schönes Wort, das heißt abfärben. Kennt ihr das? Wenn man nah bei jemandem ist, zum Beispiel, wenn Eheleute sehr eng beieinander sind, dann färben die so voneinander ab. Die werden sich irgendwie immer ähnlicher. Ja, so insgesamt, je länger sie zusammen sind. Und so ist es mit Jesus. Wenn wir nah bei ihm sind und ihm nachfolgen, dann färbt er ab auf uns. Und das ist das, was die Bibel eigentlich mit anderen Worten sagt, wenn sie sagt, Gott möchte uns in das Bild Christi hinein verwandeln. Das passiert genau dadurch, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Das geht eben nicht auf Distanz. Also kann unsere eigentliche, wirkliche Anstrengung nur darin liegen, nah bei Jesus zu sein. Und der Rest kommt dann von ihm aus. Es ist gar nicht so sehr, jetzt irgendwelche Dinge exakt richtig zu machen, nachzumachen, in dem Sinne von perfektionistischem Denken oder von Richtigkeiten, sondern es geht darum, nah bei Jesus zu sein. Und wenn wir nah bei Jesus bleiben, dann folgt daraus der Wunsch und die Kraft, seinem Beispiel auch zu folgen. In dieser Predigtreihe besteht ja ein bisschen die Gefahr, dass man das so abarbeitet irgendwie oder so versteht, als müsste man bestimmte Sachen abarbeiten. Ich warne davor, diese Reihe so zu verstehen. Es geht nicht nur darum, dass wir das Richtige tun, sondern dass wir wirklich verstehen, wir müssen tiefer in die Beziehung zu Jesus rein, um letztendlich seinem Beispiel folgen zu können. Weil sonst haben wir gar nicht die Kraft, die Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Die liegt nämlich nicht in uns. Absolut nicht. Die muss Gott uns schenken, damit wir in der Lage sind, das zu tun, was Jesus getan hat. Ja, und wir brauchen eine grundsätzliche Bereitschaft dazu, Jesus über uns regieren zu lassen. Also es gibt ja immer diese beiden Aspekte. Jesus, unser Erlöser, der sich um unser Sündenproblem gekümmert hat und wir dürfen frei ausgehen. Super. Aber dann gibt es eben auch den Aspekt, dass Jesus unser Herr ist, über uns herrschen darf, bestimmen darf über uns. Und da gilt es dann schon zu sagen, habe ich die Bereitschaft dazu, ihm zuzuhören, ihn mich beeindrucken zu lassen, nah bei ihm zu bleiben? Habe ich die Bereitschaft, ihm zu folgen, in seinem Beispiel? Und darüber handelt diese Predigtreihe. Die Voraussetzung, Jesus zu folgen, eigentlich im eigentlichen Sinne, ist es, indem wir Gottes Kinder erstmal werden. Im Johannesevangelium sagt der Apostel Johannes, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder er gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, es gibt, muss irgendwo diesen Switch geben, Kind Gottes zu werden. Und wie wird man Kind Gottes? Indem man ihn aufnimmt und an seinen Namen glaubt. Dadurch wird man Kind Gottes. Und wir lesen dazu mal, was Paulus geschrieben hat in Römer. Also das hat die erste Stelle, seht ihr da oben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Also nicht jeder ist Kind Gottes, jeder ist Geschöpf Gottes erstmal, ja. Aber Kind Gottes sind die, die vom Geist Gottes bestimmt werden. Deshalb, die ihr vom Geist Gottes geleitet werdet, verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief in unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist ein Zeugnis, was Gott in unser Herz hineinlegt. Wir wissen es, dass wir wissen, dass wir es wissen. Und Gott es uns zugesagt hat und wir es wirklich im Glauben ergriffen haben. Und wenn wir seine Kinder sind, sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, das gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, dann müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Klingt das gut? Ich werde heute über das Leid sprechen. Das klingt nicht gut, ich weiß. Aber es muss sein. Denn es ist Teil des Evangeliums und ich war überrascht, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie sehr das Teil des Evangeliums ist. Ich gebe euch hier noch einmal kurz die Themen im Überblick von dieser Predigtreihe. Wir haben letzte Mal über Selbstverleugnung gesprochen. Und ein bisschen ist Leiden und die Bereitschaft zu leiden für Jesus ein Teil davon. Das ist so ein bestimmter Aspekt, aber der wird in der Bibel nochmal besonders betont. Und deswegen ist das ein eigenes Thema. Es gibt, um Jesus nachzufolgen, tatsächlich auch Bereitschaft noch, ihn zu lieben, ihm zu dienen, Menschen zu gewinnen und sich senden zu lassen. Aber das dann in den nächsten Gottesdiensten. Also heute geht es darum, bereit zu sein, um Jesu Willen zu leiden. Und da möchte ich erstmal kurz vorher sagen, dass Leid ja unterschiedliche Aspekte hat. Es gibt ja dieses Leiden, was man irgendwie selbst verschuldet hat. Ja? Man muss die Konsequenzen seines falschen Handelns tragen, dann leidet man darunter. Okay, dieses Leiden ist nicht gemeint. Das Leiden, was uns schicksalshaft schlägt, ist auch nicht so wirklich gemeint. Man könnte was konstruieren, dass das da auch zugehört, möchte ich aber nicht. Ich möchte mich beziehen auf das Leid, was wirklich daher kommt, dass wir dem Beispiel Jesu folgen. Und zwar aus Überzeugung und aus Gewissensgründen und dass wir deswegen leiden. Ja? Und dann gibt es ganz verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen, die sehr stark unsere Seele betreffen. Gut, hier in Deutschland. In anderen Ländern werden Leute gequält, werden Leute gefoltert für ihren Glauben, werden Leute getötet für ihren Glauben. Das haben wir hier nicht zurzeit und da können wir auch ganz froh drüber sein. Nichtsdestotrotz sagt die Bibel, diese Aspekte des Leidens um Jesu Willen sind Aspekte, die zum Evangelium dazugehören und zur Nachfolge dazugehören. Also die Bereitschaft zu leiden bezieht sich eben auch darauf, Jesus in diesem Punkt zu folgen. Wie wir in dem Bibeltext vorher gelesen haben, doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, dann müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Römer 8, Vers 17 ist das. Es geht Gott also nicht in erster Linie darum, dass wir ihm nur glauben, dass er uns unsere Schuld vergeben hat, sondern es geht ihm darum, dass wir erkennen, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat und dass zu diesem Kindsein und zu dieser Nachfolge Jesu gehört, dass man sich weiterentwickelt im Leben und Leid ist ein Anteil davon. Leid ist ein Anteil davon. Wenn wir dem Beispiel Jesu folgen und in sein Leben schauen, dann sehen wir auch sein Leid. Die ersten 30 Jahre jetzt nicht so sehr. Aber dann in seinem Dienst, als er an die Front gegangen ist sozusagen, da fing das an. Wie gesagt, ich war ziemlich überrascht, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie viel im Neuen Testament über Verfolgung steht und über Leid, um des Glaubens willen. Und wie viel Jesus dazu gesagt hat. Und er hat auch gesagt, zum Beispiel zu den Pharisäern, die Propheten im Alten Testament, die habt ihr schon verfolgt. Die sind schon verfolgt worden, weil sie Gottes Worte gesagt haben, deswegen sind die schon verfolgt worden. Deswegen haben die schon gelitten. Also es ist kein modernes Thema, es ist auch kein Thema, was nur Jesus betrifft, sondern es ist ein Thema, was in engem Zusammenhang mit der Nachfolge Jesu steht. In der Gemeinde in den ersten Jahrhunderten in dem ersten Jahrhundert, da ging es viel darum, dass die Heidenchristen sich nicht haben beschneiden lassen. Und die Juden, die total unter Druck gesetzt haben, weil sie gesagt haben, das muss aber auch sein. Aber die haben gesagt irgendwie, und Paulus hat das auch theologisch dann untermauert, haben gesagt, die Beschneidung ist ein Zeichen des alten Bundes. Wir leben in einem neuen Bund. Und das Zeichen des neuen Bundes ist die Taufe. Deswegen ist es nicht zwingend, dass man sich beschneiden lassen muss, um ein richtiger Christ zu sein oder ein richtiger Nachfolger Jesu. Und die sind für so eine Sache, wo wir heute sagen, das ist doch kein Grund, jemandem Leid zuzufügen oder jemanden zu verfolgen. Doch, damals war es ein Grund. Und heute gibt es vielleicht andere Gründe. Und da wollen wir mal ein bisschen drauf schauen. Also, ihr merkt, wenn ich jetzt über dieses Leiden spreche, dann rede ich nicht von Krankheit in erster Linie, sondern ich rede von dieser Überzeugung, weswegen wir leiden, wenn wir unserem Gewissen gehorchen und Jesus folgen. Und das nochmal hier zusammengefasst, kann halt diese Konsequenzen haben. Wir können ungerecht behandelt werden, weil wir zum Beispiel nicht unbedingt um unser Recht streiten mit aller Kraft, sondern wir ertragen auch Ungerechtigkeit. Dann stellt sich gleich die Frage, ist das gut, ist das sinnvoll, müsste man sich nicht auch hinstellen und sich verteidigen? Ja, das kann sein, dass wir angeklagt werden zu Unrecht, dass wir verrufen werden, verspottet werden oder verachtet werden, dass wir abgelehnt werden, um schließlich auch verfolgt zu sein. Und das eben nicht aufgrund unserer eigenen Schuld, sondern aufgrund unserer Glaubensüberzeugung. Die Bibel sagt recht klar, dass sich in dieser Frage die Geister unterscheiden. Also da scheiden sich die Geister so, da scheiden sich die Geister. Und zwar die Geister derjenigen, die ihr Christsein in Harmonie leben wollen, bei keinem anecken wollen und dann eher Kompromisse machen, eher den Ball flach halten, den Wunsch haben, akzeptiert zu werden von allen. Und an dieser Stelle stellt sich eben die Frage der faulen Kompromisse, die wir eingehen, um möglichem Leiden aus dem Weg zu gehen. Deswegen brauchen wir eine klare Haltung in diesem Thema. Gut, jemand, der nicht mit Jesus unterwegs ist, sagt, wovon redet der? Das braucht er alles gar nicht. Interessiert mich alles nicht. Aber wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, müssen wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen. Oft ist es ja so, dass dieses Leid, nenne ich es mal, eigentlich aus der Familie sogar kommt oder aus denen, die wir besonders schätzen oder die wir besonders lieben, wo Unverständnis da ist oder gar auch sogar echter Widerstand oder ganz blöde Reaktionen, die da kommen, einfach nur, weil man Jesus lieb hat. Und wenn man dann auch noch Schritte des Glaubens geht, wie sich öffentlich zu bekennen, in der Taufe zum Beispiel, dann hat das nochmal einen ganz anderen Wumms, das hat nochmal eine ganz andere Kraft und das wird nochmal einen ganz anderen Rückstoß haben. Man wird noch ganz andere Sachen auch erleben, wo man merkt, wenn ich mit Jesus klar den Weg gehe, dann werde ich merken, dass das nicht alle toll finden. Die Bibel sagt ziemlich klar, dass nicht nur Familie, sondern sogar Glaubensgeschwister, wenn sie in diese Drucksituation kommen, reagieren auf eine Art und Weise, die nicht so ist, wie sie sein sollte, sondern dann doch das eigene Wohl mehr am Herzen liegt. Das heißt, diese Art und Weise, wie Jesus Dinge zu ertragen, Leid zu ertragen, insbesondere am Schluss auf seinem Weg zum Kreuz. Also ich habe da viel zu lernen. Wir brauchen ja gar nicht weit wegzuschauen, also im Sinne von, wir müssen jetzt nicht alles erstmal biblisch sehen. Es ist ja in dieser Gesellschaft der Wunsch da, wann immer irgendwo jemandem geholfen wird, dann sagt man, oh, Zivilcourage. Zivilcourage ist vielleicht ein modernes Wort dafür, bereit zu sein, zu leiden, einfach um einer anderen Person willen. Man guckt nicht auf seinen eigenen Vorteil, wenn man Zivilcourage hat. Man hilft einfach, weil jemandem geholfen werden muss. Und wenn man hinter dafür Sänge kassiert oder sogar, wo Leute sogar in Streitereien reingekommen sind, haben mit ihrem Leben bezahlt dafür, dann sagen wir, oh, das ist aber vorbildlich. Zivilcourage. Aber genau das ist im Grunde das, was es bedeutet, zu helfen, einzutreten für andere, ohne eine Gegenleistung zu haben oder ohne das persönliche Risiko auch zu scheuen. Genau das ist das, was es auch meint, zu leiden für Jesus. Ich möchte mit euch mal etwas lesen aus dem Petrusbrief, und zwar 1. Petrus 2, 19 bis 23. Da heißt es, denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt. Ich bleibe mal gleich stehen bei dieser Stelle. Das ist Gnade Gottes. Es ist Gnade Gottes, wenn jemand ungerecht Leid erträgt. Lasst euch das mal auf dem Herzen zergehen. gerade kam er in dem Eindruck, ja, ist alles das, was Gott tut, ist das gut und richtig. Ja, wenn wir über Leid nachdenken, dann denken wir immer, ja, nee, da hat er aber einen Fehler gemacht. Das ist jetzt aber nicht gut und richtig. Und hier steht aber, es ist Gnade Gottes, wenn jemand ungerecht Behandlung erträgt. Es ist nicht Gnade Gottes, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Da steht, wenn es jemand erträgt. Das ist Gnade Gottes. Warum ist das Gnade Gottes? Das ist nämlich etwas, wo Gott mit unserem Herzen etwas vollbracht hat in seiner Gnade, wo wir in der Lage sind, etwas Ungerechtes zu ertragen. Da hat Gottes Gnade schon an unserem Herzen etwas vollbracht, was uns in die Lage versetzt, sogar ungerechte Behandlung zu ertragen. Das ist Gnade Gottes. Und jetzt der Grund, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Also wir tun das nicht aus, weil wir Masochisten sind oder gerne leiden oder sonst irgendwas. Keiner mag Leid. Keiner mag das gerne. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und wo es geht, ja, muss man das ja auch nicht provozieren. Aber wenn wir in die Situation kommen, dass wir ungerecht behandelt werden und es geduldig ertragen, dann tun wir es um unseres Gewissens willen, um unserer Nachfolge zu Jesu willen. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnimmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Das ist dieses Leid, was wir selber verursacht haben. Die Konsequenz unseres eigenen falschen Verhaltens. Das ist nicht gemeint. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, von dem Gott, zu dem Gott euch berufen hat. Es ist Teil des Deals. Teil der Nachfolge Christi, dazu sind wir berufen zu leiden. Das hört man nicht besonders oft. Das hört man ja auch nicht besonders gerne. Aber echt, ich war echt überrascht, wie viel in der Bibel dazu dasteht. Und bitte, wir wollen keine Opfermentalität aufbauen. Der ungerechte Behandlung erträgt, leidet, um in der Berufung zu leben, der tut das sehr freiwillig, der tut das sehr selbstbestimmt, der tut das mit einer breiten Brust und tut es nicht aus einer Opferhaltung heraus, sondern er weiß, Jesus hat für mich gelitten, deswegen kann ich auch für ihn leiden. So, jetzt wird über ihn gesagt, Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Das ist ja genau das Ding unserer Predigtreihe, dem Beispiel, seinem Beispiel zu folgen. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, da drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Also Jesus wird uns hier als Vorbild gegeben. Und Jesus hat in den Seligpreisungen gesagt, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig, heißt es in einigen Übersetzungen. Glückselig sind diejenigen, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und Jesus wusste, wovon er redet. Jesus wusste, wovon er redet. In Jesaja 53 wird er ja schon als der Messias angekündigt. Er wird gesagt, er war verachtet und zerschlagen und wir hielten ihn für nichts und sein Angesicht konnten wir nicht angucken. Und so wird ja der Messias dort beschrieben. Und wenn man sich mal überlegt, was Jesus erlitten hat für uns und uns zum Vorbild, dann wollen wir uns das mal anschauen. Jesus wurde verraten von Judas. Er wurde verleugnet von Petrus. Er wurde verlassen von allen Jüngern. Außer Johannes stand hinterher noch am Kreuz dabei. Ansonsten waren sie alle weg. Von seinen Freunden. Das waren seine Freunde. Die haben ihn alle im Stich gelassen. Die haben ihn verleugnet, die haben ihn verraten. Kein schönes Gefühl. Kennst du das? Von deinen Freunden verraten worden zu sein, von denen, wo du eigentlich meintest, auf die kann ich mich verlassen. Und die stechen dir ein Messer in den Rücken, so sinngemäß. Fürchterlich. Ein fürchterliches Leid, weil man so enttäuscht wird, weil man so sich missbraucht fühlt. Und das hat Jesus total durchlitten. Er wurde verraten, verleugnet und verlassen von seinen Freunden. Dann hat er natürlich auch die Obrigkeit erlebt. Leute, von denen man erwartet, die interessieren sich für einen, die haben ihn verhöhnt, die haben ihn foltern lassen, die haben ihn bloßgestellt, die haben ihn wie Dreck behandelt. Und das sind die Menschen gewesen, für die er gekommen ist. Für die ist er auf die Erde gekommen. Und die haben ihn so behandelt. Die Seinen nahmen ihn nicht an, heißt es im Johannesevangelium. Und schlussendlich war Jesus stumm und verteidigte sich nicht. Warum? Weil er wusste, das ist der Wille seines Vaters. Da hat er lange gerungen im Garten Gethsemane, aber als das durch war, da hat er seinen Mund nicht mehr aufgetan und Jesus heißt, es ist wie ein Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird und nichts mehr sagt vor dem Schächter. Und seinem Beispiel, auch im Leiden, sollen wir in gleicher Weise folgen. Also ich will jetzt niemandem Angst machen. Ja? Ich will nur sagen oder fragen und mich auch selber fragen, sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu? Sind wir wirklich bereit dazu? Also wie gesagt, keiner sehnt sich nach Verfolgung oder nach Leid oder nach sonst irgendwas. Und wie gesagt, wir müssen halt auch nicht herbeibeten, wahrlich nicht. Aber wenn es denn eintritt, wie stehen wir dann da? Machen wir Kompromisse? Ducken wir uns weg? Tauchen wir ab? Verstecken wir uns? Verleugnen wir Jesus? Verraten wir ihn? Verlassen wir ihn? Wo sind wir? Wo stehen wir da? Einfach mal in unserem persönlichen Umgang, wo wir auch vielleicht jetzt nicht so sehr um unseres Glaubens willen, sondern um unserer eigenen Ehre willen in Frage gestellt werden. Wie schnell verteidigen wir uns? Wie schnell kämpfen wir um unser Recht, um unseren Respekt, manchmal sogar aus Rache? Wie schnell reagieren wir so im Affekt? Das ist nicht die Art, wie Jesus reagiert hat. Ja, jetzt stellt sich die Frage, ist es denn falsch? Soll man sich alles gefallen lassen? Soll man sich alles gefallen lassen? Ich finde das eine sehr schwierige Frage. Und ich glaube, die Antwort, die entsteht in unserem Herzen. Es ist keine Frage von richtig oder falsch, sondern es ist eine Frage von Haltung, die geschieht in unserem Herzen. Und was der eine kann an einer Stelle, das kann ein anderer noch lange nicht an der anderen Stelle. Also von daher müssen wir mit uns ehrlich sein, mit unserer eigenen Gewissenssituation ehrlich sein, mit unserem eigenen Vermögen ehrlich sein. Ich glaube, die Bibel rät uns erst einmal, langsam zum Zorn zu sein. Wir sollen also lernen, nicht affekthaft zu reagieren. Wir sollen also nicht so impulsiv, so padam, padam. Wenn es Menschen so geschieht, wenn Menschen so sind und das so ist, dann müssen wir nicht auf sie einprügeln und sagen, oh, das ist aber schlecht oder so. Ja, die müssen wir mit Liebe umgeben. Aber für jeden Einzelnen, der das an sich feststellt, dass er ein impulsiver Mensch ist, der darf lernen, seinem Zorn nicht sofort Raum zu geben, sondern mal eine Nacht drüber zu schlafen. Und dann ist es vielleicht was anderes, darüber zu sprechen und die Dinge zu benennen, die nicht gut laufen. Aber man tut es nicht aus diesem Impuls, sich selbst verteidigen zu müssen. Wir sollten uns fragen in der Art, wie wir reagieren, wenn wir ungerecht behandelt werden, warum wir reagieren, wie wir reagieren. Ob wir wirklich Gott vertrauen, dass er für uns streitet und dass er uns Gerechtigkeit verschafft. Oder ob wir glauben, wir müssen da selber für sorgen. Das ist die springende Frage. Und ganz schnell sind wir Menschen dabei zu sagen, gar nicht überlegt, einfach, wir machen einfach so, wir meinen, wir müssen uns selbst verteidigen, wir meinen, wir müssen uns selbst schützen. Und wir sind nicht in dem Gedanken bei Gott, der uns schützen will. Und wir verpassen viel Segen, dass er für uns streitet, dass er für uns Gerechtigkeit bewirkt. Manchmal dauert es eine Zeit, bis man merkt, dass Gott das tut. Und dann ist es eine besondere Herausforderung, nicht zu quatschen, nichts mit seiner Zunge wie ein, wie beschreibt der Jakobusbrief, wie ein kleines Streichholz, ein großes Feuer entzünden kann. Warum passiert das? Ja, weil wir Menschen wovon unser Herz voll ist, davon geht unser Mund über. Und wenn wir in unserem Herzen Brast haben und Zorn und so und sind da nicht in der Lage, unseren Mund zu beherrschen, dann kann das ein großes Feuer geben. Also, wenn wir Gott vertrauen, wirklich vertrauen, und das ist ja die Anfrage an jeden von uns selber, dann müssen wir nicht mehr für uns selbst streiten, wir müssen nicht uns selbst die Gerechtigkeit verschaffen, wir müssen uns nicht selbst verteidigen. Und wenn wir in unserem Herzen irgendwie klar sind, wir merken, es ist kein Zorn, es ist keine Rache, es ist keine Wut, die mich treibt, dann darf ich die Dinge auch zu Recht ansprechen. Dann muss ich mir nicht alles gefallen lassen, sondern kann Dinge auch benennen. Ja, aber diese Herzensvoraussetzung, die sollte schon da sein. Wir sollten Böses Böse nennen dürfen. Wir sollten Ungerechtes Ungerecht benennen dürfen. Ja, selbstverständlich. Gott will uns die Kraft geben, Leid zu tragen, auf eine Art selbstbestimmt zu sein. Also selbstbestimmt. Nicht mit diesem Opfergefühl, sondern freiwillig und dankbar. Und ich möchte uns nochmal an den Text erinnern, dass es eine Gnade ist, wenn man das kann. Dass Gott uns eine Gnade gegeben hat, wenn wir Ungerechtigkeit ertragen. Gott möchte uns in die Lage versetzen, Böses mit Gutem zu vergelten. Jesus sagt, euch ist gelehrt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, schlag genauso zurück, wie auf dich eingeschlagen worden ist. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Das ist nicht menschlich. Das ist auch nicht aus menschlicher Kraft zu realisieren. Da muss man sehr beeindruckt sein von Jesus. Da muss man sehr erfüllt sein von ihm, um so eine Reaktion an den Tag zu legen. Insbesondere automatisiert sozusagen. Verinnerlicht. Das normale menschliche Reagieren ist doch eher dieses, ich schlag zurück. Also wir müssen verstehen, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen die lieben, die uns ungerecht behandeln, die uns verachten, die uns verraten. Sei es jetzt innerhalb der Familie, sei es innerhalb einer Gemeinde, sei es auch außerhalb. Lieben wir das Verhalten von Menschen, die uns Böses tun? Nein, natürlich nicht. Auch das sollen wir gar nicht. Wir sollen die Menschen lieben. Wir sollen die Feinde lieben. Wir sollen nicht ihre Feindschaft lieben. Wir sollen nicht ihr feindesmäßiges Verhalten lieben. Aber wir sollen sie als Menschen achten, respektieren und lieben. Ich kann mich gut erinnern, ich habe die Geschichte oft erzählt, ich erzähle sie immer wieder gerne, weil das so ein Highlight war in meiner Nachfolge. Ich glaube, ich war sehr jung im Jugendkreis damals. Da habe ich irgendwo mal die Bibel, also da hatte ich irgendwie einen Konflikt mit irgendwie beim Konflikt da. So, und dann habe ich gesagt, Jesus, wie gehe ich jetzt damit um? Wie reagiere ich darauf? Wie reagiere ich darauf? Ich bin so ungerecht behandelt worden. Wie reagiere ich darauf? Dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und ich bin gelandet auf einer Bibelstelle, und zwar 1. Petrus 2, Vers 15. Und der gute Martin Luther hat ja eine sehr derbe Sprache an den Tag gelegt, aber die manchmal so richtig schön sitzt. Da hat er gesagt, denn das ist der Wille Gottes. Es gibt übrigens nicht sehr, sehr viele Stellen, wo explizit steht, ausdrücklich steht, das ist der Wille Gottes. Aber hier steht es. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Andere Übersetzungen sagen freundlicherweise, sie zum Schweigen bringt. Aber Luther hat das so formuliert, es ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Und da habe ich gedacht, das ist eine super Anweisung, das probiere ich. Und ich habe es mir versucht, mehr und mehr zu eigen zu machen, grundsätzlich so zu reagieren, wenn ich irgendwelche Dummheiten oder irgendwelche Abfälligkeiten oder sowas, dann durch Gutes tun zu reagieren. Wirklich das Böse mit dem Guten zu überwinden, das zu lernen. Fällt euch auf, dass wir dafür Gott brauchen, mehr als alles andere. Das holen wir nicht aus unserer eigenen Fähigkeit heraus, auf gar keinen Fall. Wir brauchen die Liebe Gottes in unserem Herzen, dass die zum Ausdruck bringt. Und das geschieht genau in der Nachfolge. Wenn wir nahe bei Jesus sind und bei seinem Wort bleiben, dann kann der Heilige Geist genau diese Veränderung nämlich in uns bewirken. Und auch wenn keiner von uns leiden will, wenn keiner Nachteile erleiden will, wenn keiner Verachtung erleiden will oder Verrat oder sonst die Dinge, die ich alle schon aufgezählt habe, dann gilt es doch, ein Ja dazu zu finden, wenn so etwas eintritt. Und wir können es sogar als ein Privileg ansehen, wenn wir in eine solche Situation hineinkommen. Denn wir tun es für Jesus, wir tun es mit Jesus. Wir haben einen Teil an seinem Leid. Wir können sogar dankbar dafür sein, wenn wir leiden dürfen, um unseres Glaubens willen. Ihr guckt so kritisch. Wir können da dankbar für sein, wir dürfen es als ein Privileg ansehen. Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat einer gesagt, Verfolgung ist eine Auszeichnung von Gott. Leute, die um des Glaubens willen verfolgt werden, werden von Gott ausgezeichnet. Boah, das passt überhaupt nicht zu unserem menschlichen Denken. So null, so gar nicht. Aber wisst ihr, Gott macht in seinem Gerechtigkeitsverhalten, in seiner Gerechtigkeit irgendwann mal einen Strich und macht die Rechnung vollständig. Im Leben und im Sterben. Und dann macht er den Strich drunter. Und dann wird eine Bewertung stattfinden. Und die fällt anders aus als die Bewertung, die in unserem Hier und Jetzt von uns gefällt wird. Die fällt anders aus. Interessant ist auch, dass es für diejenigen, die bereit sind zu sagen, ja, ich bin bereit, auch Leid auf mich zu nehmen, um meines Glaubens willen. Das fängt ja schon beim Zeugnisgeben an. Wem erzähle ich von meinem Glauben, von meinen Erfahrungen mit Gott? Schäme ich mich dafür oder nicht mehr? Das sind ja die Minimaldinge, wo man von Leid sprechen kann. Wenn es denn Leid ist, man schämt sich vielleicht. Es ist vielleicht peinlich. Aber ist das Leid? Ich weiß es nicht. Manche leiden, ja. Gibt es da auch nicht irgendwelche Verheißungen von Gott, wo Gott sagt, da sage ich was zu? Weil ich will euch nicht nur in eine Situation hineinbringen, sondern ich möchte euch auch befähigen und ermutigen und trösten und Hoffnung geben, dass ihr in der Situation dann nicht alleine dasteht, sondern ich bei euch bin. Und dazu lesen wir mal, damit komme ich schon zum Schluss gleich, 2. Korinther 4, 7 bis 10. Da heißt es, doch diesen kostbaren Schatz, ich habe das mal in Klammer geschrieben, was dieser kostbare Schatz ist, das ergibt sich aus dem Text davor, nämlich Gott erkannt zu haben. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, also wir unseren Körpern, nämlich in unseren schwachen Körpern. Genau. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Wenn jemand so reagiert, wie ich das gerade versucht habe darzulegen, so unmenschlich, oder übermenschlich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, oder so göttlich. Das ist ein unglaublich kraftvolles Zeugnis. Also jeder wird sehen können, die Kraft kommt von Gott und ist nicht unsere eigene. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir werden ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Wenn man allein den letzten Satz sieht, dann wird man sehen, wie wenig legitim es ist, wie wenig erlaubt es ist, das Leben Christi von dem Sterben Christi auseinanderzureißen und zu sagen, ich nehme nur das eine, das andere will ich aber nicht. Sondern das gehört absolut zusammen. Das gehört absolut zusammen. Wir können nicht sozusagen nur immer über das Leben Christi sprechen und wir sprechen nicht über seinen Tod. Und wir sprechen über sein Leiden. Sondern es ist so, dass Dinge seiner Hingabe an uns sichtbar werden sollen, um dieser Welt ein Zeugnis zu geben. Also in den Phasen oder Situationen des Leidens ist Gott da. Der ist da, um uns zu trösten. Der ist da, um für unser Recht zu streiten. Der ist da, um uns Kraft und Hoffnung zu geben. Wenn du also in eine Situation kommst oder in einer Situation bist, wo du ungerecht behandelt worden bist, wo du gefühlt hast, hier werde ich instrumentalisiert, hier werde ich irgendwie missbraucht, ein Gefühl hast von Verachtung schlägt dir entgegen oder andere behandeln dich respektlos oder wie Dreck oder was weiß ich, erinnere dich daran, genau das ist Jesus passiert. Und er hat das ein Stück weit für dich getragen, um dich in die Lage zu versetzen, in einer richtigen Art und Weise damit umzugehen. Und dann, wenn man dieses Denken verinnerlicht, mehr und mehr, dann wird man die Kraft haben, durch solche Situationen siegreich hindurchzugehen, wirklich zu überwinden. In der Offenbarung werden die Nachfolger Jesu an einer Stelle so beschrieben. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, durch das, was Jesus für sie getan hat, durch das Wort ihres Bekenntnisses und weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Deswegen haben sie den Teufel überwunden. Diese drei Dinge werden da genannt. Und ich glaube, das Leben nicht lieben bis zum Tod ist ein bisschen das, was ich letztes Mal gesagt habe über Selbstverleugnung. Hat aber ganz viel damit zu tun, ist, wie reagiere ich denn? Wie sehr liebe ich denn mein Leben bis zum Tod oder eben nicht? Oder ja, Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es gerade verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. Also wisst ihr, wo ich hinaus will? Es kommt darauf an, in der Situation, in der man steht oder in die man vielleicht hineinkommt, wie reflektiert bin ich da mit mir unterwegs und mit meinem Herrn unterwegs? Und wenn ich nah bei Jesus bin und wenn er auf mich abfärbt, um in diesem Bild nochmal zu bleiben, dann färbt auch dieses Leid ertragen können, diese Bereitschaft dazu, um der Gerechtigkeit willen, Leid zu ertragen, das färbt auch auf mich ab. Und das soll auch auf mich abfärben. Und insofern sind wir bei dem Thema der Nachfolge. Seinem Beispiel folgen bedeutet, nah bei ihm zu sein. Er soll auf uns abfärben, auch in dieser Fragestellung des Leidens. So, ich komme zum Schluss. Wie groß ist deine Bereitschaft? Ich habe mich das auch gefragt. Wie groß ist meine Bereitschaft zu leiden, um des Evangeliums willen? Wie gesagt, es fängt an, einfach indem man in Situationen Zivilcourage zeigt oder geistlich gesagt zu seinem Glauben steht, den nicht verleugnet, den nicht kleinredet, den nicht relativiert, sondern eine klare, kompromisslose Haltung hat. Ich kann euch keine abschließende Antwort für mich selber darauf geben und wahrscheinlich kannst du mir jetzt auch auf die Schnelle auch keine abschließende Antwort auf diese Frage hier und jetzt geben, aber sie stellt sich die Frage, wie groß ist meine Bereitschaft, Dinge zu ertragen, die nicht richtig sind, die ich auch finde, die sind nicht richtig, wo ich vielleicht den Eindruck habe, Gott macht ja doch nicht alles richtig, irgendwann läuft doch falsch, zu sagen, nee, das ist Teil von der Nachfolge. Ich will zumindest die Absicht äußern, dass ich bereit sein will. Wisst ihr, letztendlich werden sich die Dinge erst wirklich zeigen, wenn wir in solche Situationen hineinkommen. Vorher kann man viel theoretisieren. Man muss sich solche Fragen stellen, gar keine Frage. Aber so richtig merken tut man es erst, wenn man betroffener ist. Dann merkt man es erst so richtig. Und wenn wir dann vorher uns darüber Gedanken gemacht haben, sind wir in solch einer Situation ganz anders aufgestellt. Und deswegen predige ich darüber. War das für euch ein fremdes Thema? Findet ihr, es war ein notwendiges Thema? Es ist nicht oft besprochen. Es wird in der Gemeinde nicht oft darüber geredet. Aber ich war wirklich überrascht, wie viel dazu in der Bibel steht. Ich habe mich auch gefragt, wenn vielleicht einer dazu kommt, der sagt, ja, Verfolgung, ich folge Jesus nach, aber irgendwie so Verfolgung erlebe ich gar nicht. Irgendwie, ich erlebe keine Nachteile. Irgendwie läuft doch alles, ist doch alles super. Kann ja sein, dass der eine oder andere hier sitzt und sagt, also mich hat Gott besonders gesegnet, ich erlebe das alles gar nicht. Ja, das kann eine Antwort sein. Aber es könnte auch sein, dass man in einer Blase sich bewegt. Und dass diese Dinge des Leidens für Christus nämlich genau dann passieren, wenn wir einen Schritt raustreten, wenn wir Zeugen sind, wenn wir an die Front gehen, ist jetzt ein bisschen militant dieser Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir raustreten, wenn wir uns anfechtbar machen auch, wenn wir uns nicht anfechtbar machen, immer alles schön in unseren Kreisen bleiben, wo sowieso alle einer Meinung sind, kein Problem. Wird man auch keine Verfolgung erleben, kein Problem. Aber wenn wir den Job erledigen wollen, geht hin in alle Welt, dann wird das zwangsläufig diese Konsequenz haben. Also insofern nochmal die Frage, wie groß ist unsere Bereitschaft und sind wir vielleicht in so einer Blase oder stehen wir in der Gefahr, als Gemeinde so eine Blase zu werden, wo es alles hier nett und schön und so weiter ist, aber die eigentlichen Dinge, wo wir, ja natürlich wünschen wir uns, dass wir anerkannt werden in der Stadt, natürlich wünschen wir uns die Gunst von Regierenden, natürlich wünschen wir uns das, haben auch die Urchristen alles erlebt, aber sie haben eben dann auch genau das Gegenteil erlebt. Wie würden wir hier sitzen, wenn uns das widerfahren würde? Wenn wir als Gemeinde plötzlich die Deppen der Nation sind, naja, das ist noch harmlos gesagt, aber die Verursacher von dem Bösen, plötzlich sind wir die Angeklagten. Und zwar nicht nur hier einer oder andere, sondern wir gemeinsam so. Wenn plötzlich schlecht über die Gemeinde geredet würde, wenn plötzlich, keine Ahnung, was passiert, denkt euch irgendwas aus. Ja, wenn der Ruf einfach ruiniert wird, Rufmord, stehen wir da noch zusammen? Oder fangen wir an, uns gegenseitig zu zerfleischen? Ich male jetzt mal so Szenarien, weil ich sage, das ist kein abwegiges Thema, darüber nachzudenken. Ich bin jetzt ein bisschen weg von meinem Predigtext. Aber ich glaube, dass rauszutreten und sich anfechtbar zu machen, dazu führen wird, dass wir zunehmend auch Widerstand kriegen werden. Das liegt in der Natur der Sache. Denn nicht jedem schmeckt es, wenn er das Evangelium hört, wo es heißt, Jesus soll über dich herrschen. Und das wollen nicht alle Menschen. Das wollen einfach nicht alle Menschen. Das ist so. Und wenn wir dann anfangen, nur Jesus als den lieben Freund und den Erlöser zu präsentieren, dann machen wir einen großen Fehler. Wir verheimlichen die Hälfte vom Evangelium. Und ich wollte das nicht. Ich wollte euch gerne auch bei diesem Thema nichts verheimlichen. Okay, bin ich fertig. Dann bete ich noch und dann Kannst du weitermachen. Jesus, für dich zu leiden und die Bereitschaft dafür aufzubringen, ist gar nicht so eine einfache Frage, die zu beantworten ist. Weil wir erstens so verschieden reagieren auf verschiedene Dinge, verschieden geprägt sind, verschiedene Sachen erlebt haben, vorgeschädigt sind zum Teil. All das trifft ja hier und da jeden unterschiedlich. Aber du bist so klein in deinem Wort, dass es einfach Folgen haben wird, wenn wir dir nachfolgen. Und da ist ganz, ganz viel Segen drin und da ist mehr Segen drin als irgendwie Nachteile. Aber du verhehlst diese Nachteile nicht, sondern du sagst sie frei raus. Und ich danke dir für deine Ehrlichkeit in deinem Wort. Ich danke dir, dass du uns nicht hinters Licht führst, sondern ins Licht führst. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du die ganze Wahrheit aufgeblättert hast, mit allem, was dazu gehört. Und ich möchte dich bitten, dass du so auf uns abfährst, dass wir in der Lage sind, auch ungerechtes Verhalten uns gegenüber zu ertragen und damit einer sehr souveränen und Überwinderhaltung drüber herrschen zu können. Und dass wir Gutes tun denen, die uns hassen. Dass wir das Böse mit dem Guten vergelten und einfach auf eine Art und Weise reagieren, wie sie dir zu eigen ist. Beschenk uns bitte damit. Wir brauchen dich. Wir brauchen die Nähe zu dir, dass das geschieht. So bete ich darum, dass du uns immer wieder neu erfüllst mit der Gegenwart deines Heiligen Geistes, der genau diese Wesensnatur hat, durch den die Bibel sagt, die Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist. Und ja, verändere uns. Darum möchte ich dich bitten. Amen.